Ja, dieses Gefühl kann ich wirklich gut nachvollziehen. Das Gefühl, das Rüdiger eben geäußert hat, dass man so vieles im Herzen hat und das gerne weitergeben möchte und irgendwie gar nicht weiß, wie das jetzt rauskommen kann und zu euch. Und ich kann es ja auch nicht alles durcheinander erzählen, sondern muss es irgendwie strukturieren, damit ihr mich überhaupt versteht. Und dann reicht immer die Zeit nicht und naja, also ja, und es gibt natürlich große Katastrophen, also so ein Unfall, von dem wir gehört haben, das ist sicherlich eine große Katastrophe, aber es gibt auch viele, viele kleine Katastrophen. Und immer, wenn es darum geht, dass ich etwas vorbereite für die Gemeinde, dann ist das in der Regel mit einer kleinen Katastrophe verbunden. Zum einen mit der Situation, dass ich irgendwann an den Punkt komme, dass ich denke, ich weiß gar nicht, wie ich diese ganzen Gedanken, all das, was ich im Herzen habe, überhaupt sinnvoll strukturieren und irgendwie rüberbringen kann. Und häufig gehe ich dann irgendwann zum Herrn und sage, Herr, ich habe keine Idee, jetzt brauche ich mal eine von dir. Und das ist dann meistens auch der Punkt, wo es irgendwann weitergeht. Aber auch darüber hinaus erlebe ich immer wieder, dass die Vorbereitungen angefochten sind. Wir haben in letzter Zeit viele Auseinandersetzungen, dann auch in der Familie, wenn es darum geht, dass ich irgendwas vorbereite für die Gemeinde. Es geht gar nicht um irgendetwas Inhaltliches, es sind meistens Kleinigkeiten und es kommt eher zu Streitigkeiten, weil einfach die Nerven blank liegen und nicht, weil es um irgendwas gehen würde. Aber insofern bin ich sehr dankbar für jeden, der auch da an uns, an mich, oder das gilt sicherlich auch für die anderen Brüder, die hier in der Gemeinde Dienste tun und sicherlich auch für alle anderen, die in der Gemeinde Dienste tun. Also wahrscheinlich gilt es genauso für Dienste, die nicht hier vorne passieren, von denen keiner etwas mitbekommt. Wir haben es nötig, dass wir alle uns immer wieder gegenseitig dem Herrn anbefehlen und dass wir füreinander beten. Und ich bin sehr dankbar für alle Gebete, auch in dieser Hinsicht, die helfen einfach, dass der Herr sein Werk tut. Und darum geht es letzten Endes. Es geht nicht darum, dass wir unser Werk tun, sondern es geht darum, dass wir uns zur Verfügung stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit, als Werkzeuge für unseren Herrn. Das ist das Ziel. Ja, heute soll es wieder weitergehen im Korintherbrief und wir probieren mal, ob das jetzt mit der Technik so funktioniert, dass ihr hier was seht und die Leute online. Das ist also das Ziel. Wir werden ja schon fast zu einer Korintherbriefgemeinde. Jetzt haben wir in der Bibelstunde den Korintherbrief und in einer Predigtserie den Korintherbrief. Genau, Carsten zückt schon sein Telefon, um sich aufzuschreiben, wo er dann das nächste Mal weitermacht. Also er wird dann wohl die Predigtreihe das nächste Mal fortsetzen. Heute soll es gehen um Kapitel 15, um die Verse 20 bis 28. Aber bevor wir in den Text einsteigen, den ich überschrieben habe mit Über die Auferstehung, würde ich gerne noch einmal den Blick richten auf das ganze Kapitel 15 und eine kurze Übersicht über das Kapitel 15 euch zeigen. Die habt ihr schon gesehen, wenn ihr das letzte Mal mit dabei wart. Da habe ich das schon kurz gezeigt. Carsten hatte angefangen mit den Versen 1 bis 11 aus dem Kapitel 15, hat die Basis der ganzen Argumentation hier vorgestellt, noch einmal das Zeugnis des Evangeliums von Paulus weitergegeben. Paulus macht da sozusagen noch einmal einen Durchmarsch durch alle wichtigen Dinge und legt dann die Grundlage für das, was dann danach kommt. Und das ist zunächst eine Argumentation, hier Teil 1, die wir uns das letzte Mal dann angesehen hatten. Da geht es um die Auferstehung in dem ganzen Kapitel. Und erst einmal ist die zentrale erste Botschaft: Ohne Auferstehung gibt es kein Heil. Werden wir uns gleich noch einmal ansehen als kleine Rückschau. Dann kommt der Abschnitt 20, Verse 20 bis 28. Den habe ich mal Überblick über die Auferstehung, Ausblick Teil 1 genannt. Die Ähnlichkeit zu der Überschrift von heute ist nicht zufällig, sondern bewusst. Danach kommt der Abschnitt Argumentation Teil 2, das ist dann vielleicht Leben aus der Auferstehung und dann noch ein dritter Teil zum Thema der neue Leib. Und Ausblick Teil 2, die Verwandlung des Leibes und der Sieg über den Tod. Das geht zum Teil ineinander über. Einige Aspekte klingen heute schon an. Die werde ich dann erzählen und Ausblick geben und so weiter. Heute soll es jetzt erstmal gehen um diesen Teil, die Verse 20 bis 28, und wir kommen zunächst zum Text. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Ja, dieser Text fängt ja an mit einem Rückbezug, ne? Also dieses Nun aber macht ja deutlich, dass da irgendwelche Überlegungen wohl vorausgegangen sind, und die sollten wir uns dann auch noch einmal kurz anschauen, denke ich, um in den Text ein bisschen besser reinzukommen. Der Kontext war eben, dass Paulus eine Argumentation Teil 1 gemacht hat, nämlich eine Argumentationskette: wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann, so argumentiert er, Vers 13, dann folgt daraus etwas, nämlich, und das sagt Paulus hier an zwei Stellen, dass dann auch Christus nicht auferweckt bzw. nicht auferstanden ist. Das sind die Verse 13 und 16. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann folgt daraus jede Menge. Aber ja, ne, also dann ist die Predigt vergeblich, dann ist Paulus ein falscher Zeuge Gottes, dann ist der Glaube vergeblich und nichtig, dann sind die Korinther noch in ihren Sünden und die in Christus Entschlafenen wären verloren. Und wenn man das alles zusammenfasst, kann man sagen, im Grunde genommen, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden und dann gibt es auch kein Heil. Das ist also eigentlich die Zusammenfassung der Gedankengänge, die direkt vor unserem Text von heute stehen. Haben wir nochmal auf einer Folie auf den Punkt gebracht: keine Auferstehung, daraus folgt kein lebendiger Christus, daraus folgt kein Heil. Und nach diesen Dissonanzen, die ja gar nicht gut klingen, kommt jetzt ein harmonischer Akkord mit ganz vielen Obertönen, um mal in der Sprache der Musik zu sprechen. Also ein wohlklingender Klang: nun aber ist Christus auferstanden, der Erstling der Entschlafenen. Und dann stoßen wir gleich auf ein Wort, das in unserem heutigen Sprachgebrauch nicht mehr ganz so weit verbreitet ist, dass wir uns etwas genauer angucken können: der Erstling, was denn das eigentlich ist. Und wenn das die Zuhörer in der Gemeinde der Korinther gehört haben und das Alte Testament kennen, dann schlägt dieser Begriff Erstling, schlägt also ganz, ganz viel an. Da kommt ganz viel zum Klingen und zum Schwingen, deswegen dieses Beispiel aus der Musik, wo ganz viele Gedanken plötzlich mit dabei sind, weil dieses Konzept der Erstlinge sich durch den ganzen Alten Bund, durch das ganze Alte Testament zieht. Und ich würde gerne ein paar Einblicke in dieses Erstlingsgebäude, in dieses ganze Gedankengebäude, was dahinter steckt, mit euch teilen. Zunächst mal kommen die Erstlinge beispielsweise vom Feld. Also in 2. Mose 23, Vers 19 heißt es, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Das ist sozusagen das Erste, was geerntet wurde, aber auch das Beste. Und hier kommen wir schon mal auf eine Konstruktion, die ganz spannend ist. Im Wesentlichen werden im Alten Testament zwei hebräische Begriffe verwendet, die dieses Erstlinge bezeichnen. Das eine ist eben, ja, ich kann kein Hebräisch, Bikurim wäre die Umschrift. Das ist ein Begriff, der wirklich die Erstlinge bezeichnet. Der andere Begriff, der Reshit, der kann auch nicht nur das Erste, sondern das Beste bezeichnen. Also das, was über allen anderen steht. In diesem Sinne das Erste. Das heißt, wenn man jetzt über das Erste nachdenkt von den Erstlingen, ist das nicht nur das, was als Erstes da ist. Nicht nur der erste Halm, der jetzt gerade irgendeine Frucht trägt, sondern in dieser ganzen Bezeichnung und in diesem ganzen Gedanken schwingt auch immer mit, dass es sich um das Beste handelt, was hier Gott gehört. Und das sollte vor Gott gebracht werden, zum Teil als Schwingopfer, zum Teil als anderes Opfer, und also als Ganzopfer. Und erst wenn diese Erstlinge dargebracht wurden, dann durften die Israeliten von der Ernte genießen. In 3. Mose 23, in den Versen 9 bis 14 heißt es, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und Brot und geröstete Körner und Jungkorn dürft ihr nicht essen bis zu eben diesem Tag, bis ihr die Opfergabe eures Gottes gebracht habt, eine ewige Ordnung für eure Generationen in all euren Wohnsitzen. Und hier scheint schon so ein bisschen die erste Parallele durch, denn wir haben uns ja gerade überlegt, wenn es nicht Christus gegeben hätte, den Erstling der Entschlafenen, dann hätte es auch kein Heil gegeben. Wenn hier das Opfer nicht Gott gebracht wurde, dann durften die Israeliten auch von der Ernte nicht konsumieren, durften sie nicht essen. Bis jetzt war es rein pflanzlich. Die Erstlinge gab es aber nicht nur dort, sondern auch beim Vieh und beim Menschen. So heißt es dann in 2. Mose Kapitel 13, Vers 2. Heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, bei Mensch und Vieh, das ist mein, spricht hier Gott, der Herr. Also, das galt auch für Mensch und Tier, und beim Menschen wurde der Mensch dann allerdings nicht geopfert. Menschenopfer waren Gott oder sind Gott ein Greuel, sondern Menschen mussten ausgelöst werden. Der Mensch musste ausgelöst werden und an seiner Stelle wurde dann ein Tier dargebracht. Das Problem ist so ein bisschen, dass das nicht ganz konsistent ist. Es ist ein bisschen unklar. Also hier ist jetzt vom Mutterschoß die Rede. Dann gibt es aber auch noch eine Vorschrift, die besagt, dass wenn ein Mann mehrere Frauen hat, dass er dann nicht mehrere Erstgeburten oder mehrere Erstgeborene hat und dass er sich nicht aussuchen kann, dass er sein Erbe dem Erstgeborenen der Lieblingsfrau gibt, sondern der Erstgeborene ist der Erstgeborene der Familie. Also bei den Menschen, wenn es um Erbfolge geht, hängt es dann plötzlich nicht mehr vom Mutterschoß und von der Mutter ab, sondern vom Vater. Bei den Tieren wäre das wahrscheinlich schwer festzustellen, in so einer Herde von Schafen, wenn dann irgendeins Nachwuchs kriegt, dann noch festzustellen, welcher Vater da verantwortlich ist, das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Also wahrscheinlich waren das einfach praktische Gründe, die dann dazu geführt haben, an der einen oder anderen Stelle das so oder anders zu definieren. Aber zumindest gibt es da eine Diskrepanz. Und als Viertes gibt es noch etwas, was als Erstling im Alten Testament bezeichnet wird, und zwar das Volk Israel oder auch als erstgeborener Sohn. Im 2. Mose Kapitel 4, Vers 22 heißt es, und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel, ist mein erstgeborener Sohn. Oder sogar mit Verheißung heißt es dann in Jeremia: Da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Wer davon essen wollte, machte sich schuldig, und Unheil musste über ihn kommen, spricht der Herr. Hier ist also Israel sozusagen die Erstlingsfrucht, wird so bezeichnet, also ausgesondert für Gott, und niemand durfte davon essen. Damit war also gemeint, wenn das für Gott ausgesondert ist, durfte niemand dieses Volk antasten, weil es für Gott ausgesondert war. In Hosea 9 beschreibt der Prophet, wie sich das zugetragen hat mit dem Volk Israel. Dort heißt es: Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste. Hier spricht wieder Gott durch den Propheten. Und sah eure Väter wie die ersten Feigen am Feigenbaum. Aber hernach gingen sie zum Baal Peor und gelobten sich dem schändlichen Abgott und wurden so zum Greuel wie ihre Liebhaber. Ja, Trauben in der Wüste sind etwas Ungewöhnliches, etwas Wertvolles. In der Wüste wächst ja nicht so viel. Und wenn man dann eine Oase findet, in der sogar Trauben wachsen, dann ist das etwas ganz Besonderes. Und die Feigen, die hier erwähnt sind, spielten auch eine besondere Rolle als Früchte, insbesondere in Bezug auf die Erstlinge. Denn die Feigen sind die ersten Früchte, die reif werden in Palästina. Ganz früh schon gibt es die Frühfeigen, die sind zwar noch nicht ganz so saftig, aber werden trotzdem schon gegessen und heiß begehrt, weil es eben noch nichts anderes gibt. Das sind also die ersten, die begehrten Feigen. Und vor dem Hintergrund fand ich es interessant, daran zu denken, dass der Herr ja einmal zu einem Feigenbaum kommt und keine Frühfeigen daran findet. Keine Erstlingsfrucht ist da, die ist irgendwie nicht gewachsen. Und der Herr sagt, verflucht diesen Baum und sagt, nimmermehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Auch hier fehlen die Erstlinge für Gott, und das hat zur Konsequenz, dass auch die restliche Frucht fehlt, gar nicht erst kommt. Steht in Markus 11, Vers 13, wer das nachlesen möchte. Ja, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es auch in Ewigkeit kein Heil. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Welch ein Glück! Aber stimmt denn das überhaupt? Also es gab ja auch andere, die vor ihm auferstanden sind. Der Jüngling von Nain, die Tochter des Jairus, Lazarus, oder der Sohn der Witwe in Zarpat, die Elia auferweckt hat. Die waren alle früher als Jesus. Der Unterschied ist der, dass diese Menschen zwar tot waren, dass Gott sie durch einen Propheten oder dass Jesus selbst sie wieder lebendig gemacht hat, dass sie danach aber wieder gestorben sind. Und insofern ist natürlich das Lebendigwerden von Christus ein ganz anderes, denn Christus ist danach nicht wieder gestorben. Er ist der Erste, der zu unverwelklichem Leben wieder auferstanden ist und nicht nur irdisch, um dann hinterher wieder zu sterben. Lazarus, ne, läuft hier nicht mehr rum, also offensichtlich ist er wieder gestorben. Haben aber noch ein Problem: Was ist denn mit Abraham und Isaak und Jakob? Wie komme ich jetzt auf die? Naja, Jesus argumentiert gegenüber den Sadduzäern in Markus 12, dass Gott ja eben ein Gott der Lebenden und nicht der Toten ist und dass er sich selbst als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bezeichnet. Also scheinen die ja lebendig zu sein und nicht tot, und dann müssen sie ja irgendwie wieder auferstanden sein. Ja, das passt so ein bisschen zusammen mit der Frage, wann wir eigentlich beim Herrn sein werden. Werden wir beim Herrn sein direkt, nachdem wir verstorben sind, entschlafen sind? Oder werden wir erst beim Herrn sein nach der Auferstehung, die vielleicht viel später stattfindet? Erst nach dem Ende der Tage. Es gibt ja aber auf der anderen Seite im Grunde zwei Auferstehungen für uns. Die erste Auferstehung ist eine geistliche. Wir werden mit Christus begraben in der Taufe und mit ihm auferweckt zu neuem Leben. Eine geistliche Auferstehung, und dadurch kommt ja überhaupt die Nähe zu Gott zustande. Wir haben seinen Geist und haben dadurch Nähe zu Gott. Und das, denke ich, wird auch so bleiben. Das ist wahrscheinlich auch das, was Abraham, Isaak und Jakob hier erlebt haben. Wir werden aber auch verwandelt werden. Wir werden auch einen neuen Leib bekommen. Davon schreibt Paulus dann auch am Ende des Kapitels. Kapitel 15, Vers 51 geht das los, also später dazu mehr. Und diesen neuen Leib, den haben Abraham und die Personen hier offensichtlich noch nicht gehabt. Also auch da gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen der Auferstehung des Christus und der Auferstehung von denen, die schon gestorben sind. Bleibt noch ein Problem, das ist Mose. Jesus war auf dem Berg der Verklärung und ist da Mose und Elia begegnet. Die Jünger waren dabei und haben das gesehen, also drei von den Jüngern. Und mit Elia, der ist ja nie gestorben, wir wissen, der ist vom feurigen Wagen von Gott abgeholt worden, aber von Mose ist ganz klar bezeugt, dass er starb. Und zwar in 5. Mose, Kapitel 34, Vers 5. Er war aber in der Lage, vor Jesu Auferstehung mit ihm zu sprechen. Und Petrus kommt auf die Idee, ihm eine Hütte zu bauen. Also wird er ja wohl auch irgendwie eine Person gesehen haben, denn einem Geist, oder wenn er nur eine Stimme hört, einer Stimme kann man ja schlecht eine Hütte bauen. Also muss Mose irgendwie auch einen Leib gehabt haben, aber auch da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Mose ist ja ein Typos auf Christus. Wie viele Menschen im Alten Testament sind sie Vorbilder, haben ganz viel getan, was vorschattet auf Christus. Mose hat aber auch etwas getan, was den Herrn dazu bewogen hat, dass er nicht ins verheißene Land durfte. Mose war beauftragt, seinen Stab über den Felsen zu halten, das zweite Mal, als das Volk Wasser brauchte. Diesmal sollte er den Felsen nicht schlagen, und er hat ihn zweimal geschlagen, und Gott hat ihm das als Fehler angerechnet, und er durfte nicht ins verheißene Land. Und ich denke, das wirkt deswegen so schwer, weil Mose eben ein Vorbild für Christus war. Und weil er ein Vorbild für Gott war und weil er den Felsen nun zweimal geschlagen hat, aber Christus nicht zweimal geschlagen wurde, sondern nur einmal. Führt jetzt zu weit, wollte nur kurz das andeuten. Mose hatte also hier offensichtlich einen Körper, aber er hatte einen Fehler, einen Makel. Und deswegen durfte er nicht ins verheißene Land und deswegen konnte er auch kein Erstling mehr vor Gott sein. Denn dazu lesen wir in 5. Mose, Kapitel 15, ab Vers 19. Alle Erstgeburt sollst du, wenn sie männlich ist, dem Herrn, deinem Gott, heiligen. Wenn's aber einen Fehler hat, dass es hinkt oder blind ist oder sonst irgendeinen bösen Fehler hat, so sollst du es nicht opfern dem Herrn, deinem Gott. Also etwas Fehlerhaftes war nicht als Erstling geeignet. Und langsam haben wir das zusammen. Christus war Gottes einzig geborener Sohn, der ohne Sünde lebte, der trotzdem starb und der dann auferweckt wurde als Erstling der Entschlafenen. Und im Kolosserbrief haben wir eine sehr schöne Zusammenfassung dieser ganzen Schau, die ich uns noch lesen möchte, auch wenn der Text etwas länger ist, aber er ist einfach so schön, dass wir ihn, glaube ich, gar nicht oft genug hören können. Also aus Kolosser, Kapitel 1, die Verse 15 bis 20, da heißt es über unseren Herrn: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in dem Himmel ist. Ja, das ist so ein bisschen was von dem, was da mitschwingt, wenn man über Christus als den Erstling der Entschlafenen nachdenkt. So, jetzt haben wir gerade Vers 1, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, also sollten ein bisschen Gas geben, können wir uns nicht überall so lange aufhalten. Machen wir mal weiter mit der Ordnung. Es geht jetzt im Weiteren in den Versen 21 bis 23 um die Ordnung. Ich lese noch einmal vor. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft. Eine deutlich ausführlichere Abhandlung dieser ganzen Thematik finden wir nochmal im Römer Kapitel 5. Da will ich jetzt nicht hinwechseln, sondern nur der Vollständigkeit halber. Da steht das ganz ähnlich. Das ist ja auch vom gleichen Verfasser. Interessant finde ich hier, dass in unserem Text heute zwei Menschen, nämlich Adam und Eva, als einer angesprochen werden. Also im 1. Mose 3 haben ja beide gesündigt. Beide werden von Gott angesprochen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Eva wird ignoriert. Das wäre irgendwie so eine patriarchalische Ansicht. Ich glaube, darum geht es hier aber nicht. Man könnte vielleicht auch sagen, der Mann trägt die Verantwortung. Kann aber eigentlich auch nicht sein, denn Eva musste ja auch die Konsequenzen tragen. Wenn der Mann die Verantwortung getragen hätte, dann wäre die Schwangerschaft der Frau nach wie vor schmerzfrei. Also Eva musste auch die Konsequenzen tragen. Ich würde sagen, es passt besser zum biblischen Bild, davon auszugehen, dass hier Mann und Frau einfach von Paulus als eins gesehen werden, wie es ja auch heißt, dass weder der Mann ohne die Frau oder die Frau ohne den Mann etwas ist. In Christus lesen wir im 1. Korinther Kapitel 11, Vers 11 beispielsweise, oder dass die zwei ein Fleisch sein werden, heißt es im 1. Mose 2. Paulus vereinfacht hier ein bisschen und stellt Stereotypen dar. Und Adam ist ja eigentlich auch gar kein Eigenname im ursprünglichen Sinne, auch wenn er heute oder auch in der Bibel schon so gebraucht wird. Adam ist schlicht die Bezeichnung für Mensch. Und Paulus legt hier aber Wert darauf, dass Jesus auch ein Mensch war, aber von einer ganz anderen Art. Denn der Adam, das klingt an dem Namen schon an, der war von der Erde genommen, hebräisch Adama, die Erde. Oder Eva, Chava, die Mutter aller Lebenden, wird sie bezeichnet. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Eigentlich müsste sie eher Mutter aller Toten heißen. Und die Gemeinde ist dann ja die Mutter aller Lebenden. Christus aber ist vom Himmel, nicht von der Erde. Wir lesen in Johannes Kapitel 3, Vers 31, der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Ja, solche Begriffe, ne, über allen und so weiter, da müssen wir natürlich immer erklären, was die eigentlich bedeuten. Will jetzt aber nicht zu weit abschweifen, wir haben diese Problematik auch in unserem Text, denn es heißt ja hier im Vers 21, wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Was heißt denn jetzt hier eigentlich alle? Also man könnte ja jetzt sagen, erstmal könnte es jeder Mensch sein. Ne? Wenn in Adam alle sterben, jeder Mensch, kommt das hin? Nein, kommt nicht hin. Ne? Elia ist nicht gestorben, Henoch ist auch nicht gestorben. Also alle Menschen kann schon nicht gemeint sein, es muss also Ausnahmen geben. Ich denke, das Einfachste ist hier davon auszugehen, dass Paulus eben mit alle, die sterben, eben die meint, die sterben. Also alle sind hier alle, die eben sterben. Und das sind natürlich außer Elia und Henoch und Christus alle anderen Menschen. Doch Christus ist auch gestorben, er ist nur wieder lebendig geworden. Und zweitens, also das zweite alle, wie in Adam alle sterben, ist ja die Frage, werden in Christus alle lebendig gemacht? Sind das jetzt auch wieder alle, die gestorben sind? Da würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich auch nicht, denn das wäre ja ein Widerspruch zu vielen anderen Stellen, die eben uns andere Dinge beschreiben. Nein, hier ist es dann eben, geht es um alle, die in Christus lebendig gemacht werden. Also alle beschreibt hier eben alle diejenigen, die lebendig werden in Christus lebendig. Und alle, die sterben in Adam oder durch Adam. Und das macht uns im Grunde der Zusammenhang deutlich und dass jeder, das wir dann im nächsten Vers, in Vers 23 lesen, würde ich dann mit dem Alle gleichsetzen, dem zweiten Alle, jeder, aber in seiner eigenen Ordnung, das sind offensichtlich wieder diejenigen, die in Christus lebendig werden. Also das zweite Alle ist mit dem jeder gleichbedeutend. Paulus lehrt hier keine Allversöhnung. Paulus will hier nicht sagen, dass alle, egal wie sie ihr Leben verbringen, irgendwann mal beim Herrn sein werden. Das meint er hier nicht. Gibt eben andere Stellen. Ich habe eine mal als Beispiel rausgesucht. Wer an den Sohn glaubt, heißt es in Johannes 3, Vers 36, der hat das ewige Leben. Und um auch jeden Zweifel auszuräumen, geht der Vers noch weiter. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Also wenn Paulus hier schreibt, in Christus werden alle gerechtfertigt, meint er damit, in Christus werden alle lebendig gemacht werden, dann meint er damit, alle, die lebendig gemacht werden, werden in Christus lebendig gemacht. Das sagt uns dieser Text und es ist eben nicht die Formulierung einer Allversöhnung. Vielleicht richtet sich diese Ausführung auch gegen eine von Philon überlieferte Lehre. Der hat differenziert zwischen dem Adam aus 1. Mose 1 und dem Adam aus 1. Mose 2. Muss uns jetzt hier nicht beschäftigen, aber das war eine Lehre, die es damals gab und die vielleicht auch unter den Korinthern oder vielleicht auch unter den Römern verbreitet war. Vielleicht hat Paulus das deswegen so explizit aufgeschrieben. Und der Begriff Ordnung, der hier vorkommt, stammt eigentlich aus dem Militär, also so etwas wie eine Abteilung. Und wir wissen, im Militär hat alles seine Ordnung und seine Zugehörigkeit. Und nach der Ordnung ist der Erste eben Christus. Dann die Gläubigen, dann das Ende. Also es scheint auch hier nicht nur eine Auferstehung für alle zu geben. Das klingt auch in anderen Versen an. Wenn wir zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief lesen, dort heißt es im Kapitel 4, Vers 16, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also hier ist auch von den Toten in Christus die Rede und noch gar nicht von allen anderen. Da scheint es also eine Unterscheidung zu geben. Wie viel Zeit aber jetzt zwischen diesen ganzen Ereignissen liegt, das wissen wir nicht. Wir wissen, Christus ist auferstanden. Das ist nun schon fast 2000 Jahre her, obwohl die Jünger das ganz anders eingeschätzt hatten. Die Jünger sind, so jedenfalls habe ich den Eindruck, wohl davon ausgegangen, dass sie das noch erleben werden, dass Christus wiederkommt. Und die Schrift sagt uns aber auch ganz eindeutig, wir können es gar nicht wissen, wann Christus wiederkommt. Auch hier ein exemplarischer Vers aus Matthäus 24, Vers 36, wo Jesus sagt, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in dem Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Ja, im Grunde sind wir jetzt mitten in der sogenannten Eschatologie, der Lehre von den letzten Dingen. Und Prognosen sind immer dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Insofern gibt es da im Bereich der Christenheit auch sehr viele unterschiedliche Ansichten darüber, wie es dann in der Zukunft einmal sein wird. Das würde jetzt aber zu weit führen, das alles auszuführen. Wir sollten, denke ich, heute bei unserem Text bleiben, aber doch noch einen Blick auf das Ende richten, das Paulus dann noch weiter beschreibt. Ich lese noch einmal ab Vers 24. Dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Die Auferstehung ist ja noch nicht geschehen. Das war das Problem im 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 2, Vers 18. Aber es ist eben auch noch nicht alle Herrschaft weggetan. Das beschreibt Paulus hier als etwas Zukünftiges. Und es gibt Bibellehrer, die das anders sehen, die sagen, es gibt im Grunde genommen jetzt schon ein tausendjähriges Friedensreich, wie es in Offenbarung beschrieben ist. Ich kann das so nicht erkennen, weder in der Welt noch in der Schrift konnte ich das bis jetzt so nachvollziehen. Hier ist ja ein Zeitpunkt genannt, also jetzt nicht Jahr und Tag, sondern bei der Ankunft Christi. Also hier geht es jetzt um die Auferstehung bei der Ankunft Christi, nicht um die Auferstehung bei der Bekehrung. Danach kommt dann das Ende, heißt es hier. Und dann wird alle Macht und Gewalt weggetan werden. Dann wird Christus das Reich Gottes dem Gott übergeben und selbst Gott untertan sein, heißt es dann in Vers 28. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Und im Geist ist das ja bereits vorweggenommen. Also wir lesen in Kolosser 2, Vers 12 zum Beispiel, mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und hier gibt es eine Spannung zwischen dem, was im Geist bereits geschehen ist, aber was sich noch nicht komplett vollendet hat. In Vers 25 zeigt diese Spannung nochmal in ganz besonderer Weise auf. Dort heißt es, denn er muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Man kann auch übersetzen, er muss König sein, bis er alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und da tritt der Glaube dazwischen. Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, heißt es in Hebräer 11, Vers 1. Ich kann glauben, dass mir die Sünde vergeben ist. Ich kann glauben, dass ich mit Christus in den Tod getauft bin und dass ich dann auch verwachsen sein werde mit seiner Auferstehung. Und ich habe auch den Geist, der mir hilft, der mir den Glauben schenkt. Wenn ich Gottes Wort lese, dann sehe ich darin viele Dinge und merke auch, dass das stimmt, dass das die Situation beschreibt, wie sie nun einmal ist, zumindest an den Stellen, wo man das so nachvollziehen kann. Und das gibt viel Grund, auch anzunehmen, dass auch die anderen Dinge stimmen, wo man das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kann. Wenn der Herr über Sünde spricht, dann merkt, also ihr habt es ja gelesen, dann merkt man ja, dass das stimmt. Aber sehen werden wir das erst, wenn der Herr wiederkommt. Und ich kann auch glauben, dass der Herr schon jetzt die Herrschaft hat. Aber es ist noch nicht zu sehen. Paulus hatte wohl Psalm 110 im Kopf, als er diese Zeilen diktiert hat. Dort heißt es: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Und das kann aber jetzt noch keiner sehen. Das wird erst sichtbar werden, wenn Christus wiederkommt. Dann werden alle ihn sehen und seinetwegen wehklagen alle Stämme der Erde. Und das ist aber keine Unzulänglichkeit, dass Christus jetzt irgendwie nicht in der Lage wäre. Es ist nicht irgendwie eine Schwäche, sondern es ist Gnade. Es ist Gnade. Petrus beschreibt das in seinem zweiten Brief in Kapitel 3, Vers 9. Dort heißt es: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Und deswegen lässt der Herr noch Gelegenheit zur Umkehr. Deswegen heißt es auch heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Hebräer, Kapitel 3, Vers 15, das ist ein Zitat aus Psalm 95. In unserem Text heißt es im Vers 26, also 1. Korinther 15, Vers 26, als letzter Feind wird dann der Tod weggetan. Und das kommt noch einmal ganz groß dann ab Vers 54. Da will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Es ist ein sehr schöner Abschnitt, den wir noch betrachten werden, so der Herr will und wir leben. Im Vers 27 steht: Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und das ist jetzt Vergangenheit. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Das ist bereits geschehen. Und das dürfen wir glauben. Also diese Formulierung ist klar. Ne? Da sitzt einer auf dem Thron und der ist erhöht und vor ihm verneigt sich jemand und die ist unter seinen Füßen. Oder früher gab es auch im Krieg, ne? Wenn einer gewonnen hat, dann hat er seinen Fuß auf den Gegner gestellt, um deutlich zu machen, er ist total besiegt, er hat also gewonnen. Und Christus hat alles unter seinen Füßen. Oder wie wir das auch schon im Johannes 3 gelesen hat, der von oben kommt, ist über allen. Und damit haben wir, glaube ich, auch beantwortet, was dieses alle bedeutet. Das sind nämlich wirklich alle, außer, ja, wie hier beschrieben, einer ist ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Das ist Gott. Der Herr Jesus tritt nicht in Konkurrenz zu Gott, dem Vater, sondern die beiden sind eins. Und Christus ordnet sich freiwillig dem Willen Gottes unter, wie er es immer getan hat. Und wenn alles seinen Füßen unterworfen sein wird, dann wird auch er Gott unterworfen sein, wie es hier heißt, damit Gott alles in allen sei. Möge der Herr Gnade schenken, dass uns diese fantastische Botschaft so trifft, dass unser Gott uns schon jetzt unser Ein und Alles wird. Amen.